Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die sogenannte souveräne Cloud und wie Confidential Computing helfen kann. Unser Interviewpartner dazu ist heute Professor Dr. Dieter Kugelmann. Er ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Ricarda Veit und ich bin Chefredakteurin von Datenschutzpraxis. Zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Ricarda und hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
Ja, heute, wie gesagt, möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Dr. Dieter Kugelmann über die sogenannte souveräne Cloud und das Confidential Computing unterhalten. Und ja, klingt jetzt erstmal vielleicht ganz schrecklich, aber keine Sorge, es wird heute nicht zu technisch. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Professor Kugelmann. Schön, Sie mal wieder bei uns im Podcast zu haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja, lieber Oliver, gibst du uns wieder in bewährter Weise einen kurzen Überblick über das Thema? Denn sicher kann sich nicht jede und jeder etwas unter den Begriffen, die wir gerade genannt haben, was vorstellen.
Ja, sehr gerne und ich denke, wir werden auch gleich im Gespräch dann noch auch wie du ja gesagt hast, nicht zu technisch, aber wir werden da weiter eintauchen. Trotzdem ganz kurz den Hintergrund. Warum ist dieses Thema so brisant, so relevant? Und zwar in der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge vor einer zu hohen Abhängigkeit von Cloud-Diensten aus dem Ausland. So zum Beispiel der Digitalverband Bitkom. So halten mehr als drei Viertel der Befragten, Deutschland wäre zu abhängig von US-Cloud-Anbietern. 82% wünschen sich große Cloud-Anbieter aus Deutschland oder Europa, die es mit den außereuropäischen Marktführern aufnehmen können. Souveränität von Cloud-Diensten bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Fähigkeit, eigene Kapazitäten in zentralen Technologiefeldern, wie eben Cloud Computing, sowie zugehörige Dienstleistungen zu entwickeln, um selbstbestimmt handeln zu können. Und Confidential Cloud Computing soll Daten in Cloud-Umgebungen schützen, indem es den Zugriff durch den Cloud-Anbieter selbst oder andere unbefugte Parteien während der Nutzung der Daten verhindert. So viel zum Hintergrund. Da stellt sich ja die Frage, kann zum Beispiel dieses Confidential Cloud Computing bei dem Ziel von souveränen Clouds helfen? Und da haben wir so einige Fragen an Sie, lieber Herr Professor Kugelmann. Und ich möchte mal damit eröffnen, die Datenschutzkonferenz hat sich ja bereits im Mai 2023 zum Thema souveräne Cloud positioniert. Und das Thema hat eben nicht an Relevanz verloren, sondern ganz im Gegenteil, es ist relevanter denn je. Welche Kriterien sieht denn die DSK für eine souveräne Cloud? Auf was kommt es da an?
Nun, zunächst erlauben Sie mir die Klarstellung, die Perspektive der DSK ist logischerweise eine datenschutzrechtliche. Also wir haben ja unsere Papiere dahingehend orientiert, unter welchen Voraussetzungen kann das Datenschutzrecht eingehalten werden, beziehungsweise kann sichergestellt werden, auch von außen, dass geprüft werden kann, dass Datenschutzrecht eingehalten wird. Souveräne Clouds ist natürlich auch ein politisches Thema, gerade in diesen Zeiten. Digitale Souveränität ist eben auch ein generell politisches Thema, auch stark natürlich von der Cybersicherheit geprägt. Wir als Datenschutzkonferenz haben erstmal natürlich den Ansatz Datenschutzrecht genutzt. Vor diesem Hintergrund haben wir 2023 in der Tat ein Papier erstellt, das dann auch von den Cloud-Betreibern wahrgenommen wurde. Im Kern geht es um Offenheit, um Transparenz, um die Durchschaubarkeit dessen, was in der Cloud passiert, wenn man dort Daten und eben gerade personenbezogene Daten einführt, verarbeitet und dann mit ihnen umgeht. Diese Kriterien sind also abgeleitet im Kern aus dem Datenschutzrecht, aus der Frage, unter welchen Voraussetzungen kann ich als Nutzerin, Nutzer oder eben als Verantwortlicher, der ich eine Cloud nutze, als Unternehmen, als Industrieeinrichtung, unter welchen Voraussetzungen kann ich das denn guten Gewissens machen? Und guten Gewissens kann ich das dann machen, wenn ich darauf läuft es im Kern heraus, die Rechenschaftspflicht des Artikel 5 der DSGVO erfüllen kann. Also ich kann Rechenschaft ablegen darüber, wie und was passiert. Und dazu muss die Cloud entsprechend durchschaubar für mich sein, entsprechend transparent sein, muss Kriterien erfüllen, die letztlich darauf rauslaufen. Ich verstehe, was dort passiert. Ich kann es natürlich nicht im Einzelnen prüfen, aber ich verstehe es im Großen und kann es auch nach außen dann erläutern. Das ist ein bisschen der Hintergrund dessen, was wir 2023 schon versucht haben, zusammenzustellen.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch bei Panel-Diskussionen beteiligt, in dem Fall als Moderator, wo es um souveräne Cloud ging. Und da hat man ziemlich häufig auf dieses Papier der DSK verwiesen. Also genau wie Sie sagen, ist es sehr wohl wahrgenommen worden. Und umso besser ist es, dass wir da eben jetzt gerade nochmal zusammen draufschauen. Und selbstverständlich verlinken wir auch in den Shownotes entsprechend auf diese Papiere der DSK, dass man das sich auch nochmal durchlesen kann. Wenn ich nochmal einige der von Ihnen der genannten Kriterien erwähne, also so Nachvollziehbarkeit durch Transparenz, Datenhoheit natürlich ganz wichtig, Kontrollierbarkeit, Offenheit, Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit, regelmäßige Prüfung, das ist natürlich anspruchsvoll und da stelle ich mir die Frage, da es sich auch vom Datenschutzrecht natürlich ableitet, könnte man denn auch sagen, dass man diese Kriterien vielleicht ja zumindest einen Anhaltspunkt hat oder einen gewissen Nachweis dafür hat, wenn es Zertifikate nach Datenschutzgrundverordnung gäbe oder andere Zertifikate, dass man einfach sagen kann, ja, das ist ein Cloud-Anbieter, der mich souverän agieren lässt, wo ich also Transparenz habe, wo ich die Hoheit über meine Daten behalte. Wäre das ein Ansatzpunkt, dass man sagt, ich achte auf solche Zertifizierungen?
Das ist in der Tat ein Ansatzpunkt, denn die meisten von uns können das ja gar nicht selber. Ich bin ja auch kein Techniker und als Jurist versuche ich dann immer, die Kriterien irgendwie mir vorzustellen, aber letztlich diese Detailarbeit, das können vielleicht in der Tat nur spezialisierte Einheiten nutzen. Dazu sind in der Tat, wenn Zertifizierungen entsprechend da sind, sind die sicherlich geeignet. Die Frage ist halt, welche Zertifizierungen gibt's da? Welche können da auch helfen? Was sicherlich hilft, ist ein Blick auf das, was das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik macht. Das BSI ist ja Cybersicherheit über den Datenschutz hinaus natürlich befasst mit der Frage souveräne Clouds vor dem Hintergrund, souverän im Sinne auch angreifbar beziehungsweise nicht angreifbar, wo sind da die Kriterien, wo sind da die Schwellen. Also auch da kann man sicherlich Hilfestellung mal erwarten. Vielleicht ergänzend dazu, wir haben dann, also gerade ich auch in Mainz, ein, zwei der großen amerikanischen Hyperscaler auch bei mir zu Gast gehabt, die eben wissen wollten, was meint ihr denn mit diesen Kriterien genau, was bedeutet das denn für uns? Also es ist durchaus auch wahrgenommen worden von denen, die typischerweise auch in großem Umfang und mit großer Rechenleistung Cloud-Dienstleistungen anbieten. Und die haben dann mir auch versucht zu erläutern, warum sie glauben, dass sie da auf gutem Weg seien. Kann natürlich nicht abschließend bewerten, aber zumindest auch da, diese Wahrnehmung betraf eben nicht nur die Datenschutzpraxis im Sinne von Unternehmen, sondern sie betraf auch diejenigen, die sowas anbieten. Und also wir hatten AWS bei uns zu Gast, mit Google habe ich auch gesprochen. Google hat ja jetzt seit März eine Vereinbarung mit dem BSI getroffen. Also die sind genau auf der Schiene der Souveränität. Auch da der Versuch für den europäischen Markt, muss man aus amerikanischer Warte sagen, Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen der Europäerinnen und Europäer, also unseren, und da sind eben auch digitale Souveränität, souveräne Cloud, entsprechen. Und da bewegt sich also durchaus was. Natürlich ist das erstmal das große Ganze und man muss gucken, welche konkrete Leistung man dann auch erwirbt, weil auch das haben die großen Anbieter gesagt, es geht schon relativ viel auch von Seiten des Nutzers, also die Datenhoheit, da könnte man sicherlich einiges machen, sind allerdings sagen wir, Besonderleistungen oder besondere vertragliche Vereinbarungen, Module, die man dazu buchen kann. Also das geht schon. Darauf sollte man einfach nochmal Wert legen, nochmal drauf gucken oder auch bei kleineren Dienstleistern gucken, ob die auch diesen Kriterien nachkommen. Zertifikate, wie gesagt, wenn die sowas bescheinigen würden, eine Sache, die Frage, wie verlässlich, wie seriös ist natürlich derjenige, der die Zertifikate ausstellt. Letztlich geht es auch darum, Vertrauen. Und man muss eben als sozusagen nicht so Kundiger, der vielleicht sowas nutzen will, Vertrauen aufbauen. Und das geht eben dadurch, dass man da versucht, ein bisschen was nachzuvollziehen, was gemacht wird, indem man grob guckt, was kann denn angeboten werden. Und der Anbieter, zu dem ich jetzt gehe, bietet der das an. Da kann man sich auch nochmal nachfragen. Und inzwischen sind die alle da auch entsprechend auskunftsfähig, weil sie wissen, dass die Nachfrage gerade in der Europäischen Union, in Deutschland entsprechend da ist.
Jetzt haben Sie uns ja sehr spannend schon berichtet darüber, dass eben auch Anbieter aus Drittstaaten, vornehmlich aus den USA, ja, Lösungen anbieten, die sozusagen mit dem Zusatz souverän versehen sind. Und haben auch gesagt, das kann man jetzt so nicht abschließend bewerten, aber haben uns berichtet, da finden Gespräche statt, die haben verstanden, da gibt es Anforderungen, da gibt es bestimmte Zusatzmodule. Und eine der großen Fragen ist ja, die sich hierbei stellen, was kann denn der Cloud-Anbieter mit den Daten machen für den Fall, dass er gesetzlich, zum Beispiel in den USA oder von den USA aus, wenn es eben bei uns oder woanders in der EU betrieben würde, aber eben in den technischen Infrastrukturen eines Anbieters aus einem Drittstaat, wenn man dazu aufgefordert würde. Und da hat man ja so auch aus der IT-Industrie das Thema Confidential Computing aufgebracht, dass man gesagt hat, okay, hier besteht die Möglichkeit, sogar für Daten während der Nutzungsphase eine Vertraulichkeit herzustellen. Und jetzt hat ja die DSK in jüngerer Zeit noch dieses Papier, haben wir selbstverständlich dann in den Shownotes, sich zu Confidential Cloud Computing geäußert. Vielleicht können Sie uns hierzu etwas sagen.
Mache ich gerne. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Also, dass die Märkte auch in Bewegung sind und natürlich auch mit großen personellen Ressourcen ausgestatteten großen Player, die übernehmen dann teilweise oder kooperieren mit anderen, also aktiv entsprechende Möglichkeiten anzubieten. Auch da gibt es natürlich Kooperationen mit dem einen oder anderen amerikanischen Unternehmen. Also sagen wir so, die Drittanbieter sind in der Tat natürlich oftmals mit drin. Auch wenn man sich vielleicht was rein Europäisches wünschen würde. In Deutschland gibt es die Versuche mit Delos, mit der Deutschland Cloud für den öffentlichen Dienst. Da ist ja auch einiges in Bewegung. Manchmal ist es halt wie in anderen Bereichen der Digitalisierung auch, wenn man dann nach 1, 2, 3 Jahren den Sachverstand braucht und die Ergänzung braucht, dann muss man auf den zurückgreifen, der da ist. Und der ist manchmal in der Tat eben in den Vereinigten Staaten von Amerika vorhanden. Kann man so sagen, besser dort, als man greift auf chinesischen Sachverstand zurück. Aber in der Tat, da gibt es den Cloud Act und die amerikanischen Unternehmen sind selbstverständlich daran gebunden. Das heißt also, man muss genau gucken, ob dann in dem, was man sich anschafft oder dem man sich anvertraut, vielleicht formulieren wir es so, ob dort die Möglichkeit besteht, das auszuschließen. Und das ist in der Tat das, was wir uns auch unter dem Stichwort Confidential Cloud Computing angesehen haben. Also Confidential Cloud Computing ist ja erstmal ein Marketingbegriff. Da gibt es ja keinen geschützten Begriff. Also nur weil da irgendwie draufsteht, this is confidential, heißt das gerade mal gar nichts. Kann auch eine reine Luftnummer sein, kann auch sehr gut sein. Letztlich kommt es darauf an, in welchem Zusammenhang man das sieht. Also Sie haben es ja bereits deutlich gemacht, Herr Schornschick, es gibt zwei Kontexte. Das eine ist, wenn ich diese Cloud nutze, wie sicher ich bin ich gegenüber anderen Nutzenden? Das lässt sich oftmals ganz gut betreiben und ganz gut verstehen. Also, dass ich, wenn ich in der X-Cloud bin oder Y-Cloud, dass ich dann möglichst sicher dahingehend bin, dass ein anderer Cloud-Nutzender auf meine Daten zugreift. Da haben eigentlich alle ein Interesse dran, also dass dort sicherlich einiges mehr möglich ist. Die Schwierigkeit, und Sie haben es angesprochen, ist die Vertraulichkeit gegenüber dem Cloud-Betreiber selbst. Und die Vertraulichkeit gegenüber dem Cloud-Betreiber selbst erreicht man insbesondere durch Verschlüsselungstechniken, wobei letztlich dann sich immer fragt, ist nicht dann doch ganz am Ende ein Zugriff durch den Betreiber selbst möglich? Der hostet ja die Cloud, also irgendwo steht ja dann doch mal so ein physischer Rechner und kann der nicht dann doch irgendwie mit dem Zweitschlüssel dann dran gehen? Da muss man natürlich sehen, letztlich wie in vielen dieser Kontexte geht es um Risikominimierung. Also um die Frage, wie ist das Schlüsselmanagement ausgestaltet? Wie gesagt, ich hatte mit einer Reihe von Unternehmen gesprochen, auch mit Deutschen, die sagen, ja, so, wir bieten schon an, dass der Nutzende dann die Schlüssel alle selbst verwaltet. Wir haben da auch gar keinen Zugriff drauf. Was kein Zugriff dann konkret heißt, muss man dann halt natürlich sehen. Es gibt ja immer wieder auch Änderungen in der Domain, wenn man in der Cloud von der einen zur anderen Ecke übergeht, dann würde der Fachmann, die Fachfrau eben schauen, wenn ich einen Domainwechsel mache, ist an der Stelle praktisch so eine Lücke, das heißt, wenn der Schlüssel von dem einen in die andere Tasche gesteckt wird, ist dazwischen drin so ein Moment, wo ich vielleicht dran kann als Betreiber. Will heißen, Schutz gegen Innentäter, ja, das haben wir auch versucht deutlich zu machen in unserer Entschließung. Absolute Sicherheit gegenüber dem Betreiber ist wohl nicht oder ganz schwer möglich. Das heißt also, man muss eben letztlich gucken, dass man so weit als möglich die Angreifermodelle, das, was möglich ist an Attacken, an Zugriffen auf die Daten, die ich in die Cloud reintue, dass das so schwer wie möglich gemacht wird. Und wenn man da sagt, also da ist doch so viel wie möglich gemacht, dann kann man sagen, gut, dann habe ich das Möglichste getan, auch vertraglich. Man kann dann durchaus vertragliche Dinge auch ausschließen. Aber wie gesagt, ganz am Ende das Restrisiko, dass dann vielleicht doch via Cloud Act oder sonst wie die eine oder andere amerikanische Sicherheitsbehörde oder wer auch immer sich Zugriff verschafft, ganz ausschließen, lässt sich das, soweit wir das gesehen haben, wohl nicht.
Und ich denke, die Hinweise, die die DSK den Cloud-Nutzenden gibt in dem Papier, das wir, wie gesagt, auch natürlich verlinken, sind sehr, sehr wertvoll, dass man eben zum einen schaut, wie Sie es uns auch gesagt haben, Provider-unabhängiges Schlüsselmanagement, aber auch da muss man eben ganz genau gucken, wie ist das ausgestaltet. Es könnte sein, kann sich ja eigentlich schon fast vorstellen, wie bei einer physischen Schlüsselübergabe, man hat das sozusagen den Schlüssel immer irgendwo im Tresor und irgendwann, um ihn zu übergeben, dass er in den nächsten Tresor kommt, geht er irgendwie da raus und in dem Moment ist natürlich wieder ein Restrisiko da. Das heißt, man muss sich ganz genau angucken, wie diese Prozesse da stattfinden. Und jetzt diesen Ansatz, Sie haben ja schon gesagt, Confidential Cloud Computing, das ist ja erstmal sozusagen Marketing-Sprech, wenn man so will. Es ist ja kein geschützter Begriff, aber es wird ja doch hin und wieder so verwendet, dass man sagt, du möchtest gerne eine souveräne Cloud, also selbstbestimmt, und da hilft dir Confidential Cloud Computing. Ich gehe mal davon aus, die Aussage so kann man auch nicht 100% machen, sondern auch da kommt es wirklich darauf an, dass man genau hinschaut, wie es das umgesetzt ist. Also nicht der alleinselig machende Weg in Richtung Souveränität der Cloud.
Wie so oft gibt es den alleinselig machenden Weg leider nicht, in der Tat, das haben Sie vollkommen recht, Herr Tomczyk. Aber wenn wir selig werden wollen, dann vielleicht zumindest mal glücklich. Und glücklich heißt in dem Kontext eben, dass man prüfen muss, um sicherzustellen, dass die Kriterien, die man selbst anlegt, eben erfüllt werden können. Wohlwissend, das kann vielleicht auch nicht jede und jeder, also ich könnte es wahrscheinlich nicht. Also muss dann vielleicht in der Tat auch gucken, so unter dem Gesichtspunkt Datenschutzrecht, da haben Sie ja auch im Verhältnis zum Verantwortlichen, zum Auftragsverarbeiter eine gewisse Pflicht des Monitoring. Ist mein Arbeiter in der Lage, all das zu erfüllen, was ich von ihm verlange? Und ich verlange von ihm, dass er das Recht einhält. So ist das hier im Prinzip parallel ja auch. Vielleicht sind das sogar auch Auftragsverarbeiter oder auch meistens wollen sie ja nur das sein. Und dann haben wir ja genau die Situation. Auch da wäre in der Tat hilfreich, wenn der betriebliche behördliche Datenschutzbeauftragte oder die IT-Sicherheitsbeauftragte ab und zu mal dann halt mal nachfragt, mal guckt. Klar, bevor man es zum ersten Mal einsetzt, sowieso, aber eben auch im laufenden Betrieb, weil ich habe ja schon angedeutet, ist ein dynamisches Feld und gerade was jetzt Confidential angeht oder Confidentiality angeht, gibt es ja auch Weiterentwicklungen. Gerade das, was auch zum Beispiel in Vereinbarung mit dem BSI drin ist, also die Kollegin von der Google Cloud hat mir erzählt, sie sind der Auffassung, dass sie auch schon, was die Europäisierung angeht, also das bloße Vorhandensein in Europa ihrer Daten schon in Einklang stehen mit dem, was deutsches Recht erfordert. Es gibt ja im Sozialgesetzbuch so eine Vorschrift für Gesundheitsdaten, in der 393 SGB 5, wo drin steht, Cloud Computing geht, also wichtig für auch für die medizinische Forschung. Habe hier mit unseren Radiologen geredet, die waren dann ganz happy, dass das überhaupt geht, in die Cloud zu gehen. Ja, auch viele Krankenhäuser sind in der Cloud. Da sagen, okay, ich sichere zu als Unternehmen, wenn ihr meine Cloud nutzt, die ist damit compliant, damit vereinbar. Das ist ja schon mal ein Wort. Das lässt man sich dann auch noch vertraglich zusichern. Und dann muss man es halt gelegentlich auch mal überprüfen vor dem Hintergrund, dass sich die Rahmenbedingungen vielleicht auch ändern. Bei europäischen Cloud-Dienstleistern ist man da natürlich nochmal vielleicht einen Ticken sicherer, wenn man dann mit denen umgeht, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn der eine oder andere dann sagt, ja und ganz was Neues, ich nutze jetzt auch noch KI-Einflüsse. Da haben wir hier einen dynamischen Aspekt, wieder die dynamische Seite. Und da muss man in der Tat vielleicht nochmal nachfragen, ja halt mal, wie machst denn du das? Was heißt das denn jetzt wiederum für Verschlüsselungen, für entsprechende Einhaltung von Sicherheitskriterien, auch aus Sicht gerade des Datenschutzrechts?
Und wo Sie gerade KI erwähnen, kommt da ja tatsächlich auch noch hinzu, dass ja inzwischen bei Cloud-Administration, Cloud-Konfiguration auch zunehmend KI-basierte Dienste zum Einsatz kommen, die also dann dynamisch und selbstlernend Veränderungen vornehmen können, sodass es dann umso wichtiger wird, da auch fortlaufend einen Blick drauf zu haben, was jetzt da genau verändert wurde und gegebenenfalls eben regelmäßige Neubewertungen. Wir haben also gesehen, es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, aber es lässt sich auch nicht ganz einfach beantworten, was unter Souveränität zu verstehen ist. Es gibt sowohl natürlich Angebote in Deutschland, in der EU, auch aus Drittstaaten, die durch zusätzliche Offerings dann hingehen und sagen, hier so, das ist jetzt unsere Sovereign Cloud und wir haben Datenhaltung in der EU. Man muss aber jeweils ganz genau hinschauen. Das gilt auch für Confidential Cloud Computing. Wie ist das umgesetzt? Und zwar schauen, wie Sie es uns ja erklärt haben, auf allen Ebenen, also hingucken, wie ist das technisch, wie ist das von den Prozessen, wie ist es vertraglich? Das muss also überall entsprechend abgebildet sein. Und gerade bei so komplexen Themen sind wir alle und Zuhörer und Zuhörer natürlich auch alle sehr dankbar, dass sowohl von den Aufsichtsbehörden als auch wie von Ihnen, vom BSI, da wertvolle Unterstützung gibt. Und von meiner Seite an Sie, lieber Professor Fuhlmann, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden sind, um uns auf den neuesten Stand zu bringen bei diesem wichtigen Thema.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, ist ja auch sehr positiv zu hören, finde ich, wie Sie gesagt haben, Herr Professor Kugelmann, dass die Anbieter auch auf Sie zukommen und da durchaus interessiert sind, so gut wie möglich für den EU-Markt gerüstet zu sein. Und was ich auch sehr interessant fand, dass es da durchaus, dass man auch selber hinschauen muss. Also, dass es zum Beispiel Module gibt, die man dann dazu buchen kann, um so viel wie möglich für den Datenschutz zu tun. Also, da gibt es durchaus auch Ansatzmöglichkeiten. Ja, vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Kugelmann, für Ihre Zeit. Vielen Dank, lieber Oliver, für deine Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer und auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben wieder viel Informationen und viele Tipps mitnehmen können. Wenn Sie Fragen an uns haben oder Themenwünsche, dann schreiben Sie uns doch bitte einfach an dsp@wk.de. Ja, und dann möchte ich mich nochmal bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Vielen Dank auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Und wir hören uns in einer der nächsten Folgen von Datenschutzpraxis, der Podcast.